Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Sparpläne und Verschuldung beschäftigen uns in der Sendung. In Italien wird gestreikt. 25 Milliarden Euro einzusparen ist zu viel, sagen die Gewerkschaften. In Toronto beginnen der G8-Gipfel und der G20-Gipfel. Ein Thema: risikoreiche Bankgeschäfte und überrissene Managerlöhne. Wie die Schweizerische Bankiervereinigung den Finanzplatz regulieren will, fragen wir Urs Roth, den Geschäftsführer der Bankiervereinigung, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Außerdem im Rendezvous. Auch die Linke will eine Abzockerinitiative lancieren. Und sag's doch schnell per Internet. Kriminelle in der Schweiz arbeiten mit Skype und Google Street View. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Nadja Ruch.
In Italien wird heute gestreikt. Der Generalstreik richtet sich gegen das Sparpaket der Regierung in der Höhe von rund 25 Milliarden Euro. Gegner dieses Sparpakets kritisieren insbesondere, dass auch im Bildungssektor gespart werden soll. Das italienische Bildungssystem stehe schon jetzt vor dem Zusammenbruch. Im Zugverkehr zwischen Italien und der Schweiz muss mit Verspätungen und Zugausfällen gerechnet werden. Im kanadischen Huntsville treffen sich heute die Staats- und Regierungschefs der 7 wichtigsten Industrienationen und Russlands zum G8-Gipfel. Sie beraten unter anderem die Entwicklungspolitik, denn ihre vormals gesteckten Ziele haben die G8 nicht erreicht. Verschiedene Organisationen, darunter die Weltbank, mahnen die Staaten, ihre Zusagen einzuhalten. Weitere Themen werden in Kanada die Weltwirtschaft und die finanzielle Situation der G8-Staaten sein. Wer einem größeren Gesamtarbeitsvertrag unterstellt ist, bekommt dieses Jahr in der Schweiz durchschnittlich 0,7% mehr Lohn. Wie das Bundesamt für Statistik weitermeldet, ist das im Vergleich zu früheren Jahren wenig. Und wenn die erwartete Teuerung mitgerechnet wird, dürften die tatsächlichen Löhne sogar sinken. Begründet wird dies mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Den GAV-Abschlüssen unterstehen gut 900.000 Erwerbstätige. Nachdem die Linke mit ihrer Forderung nach strengeren Regeln für die Finanzbranche im Parlament nicht durchkam, versucht sie es nun auf anderem Wege. SP und Gewerkschaften haben dazu Forderungen und Projekte präsentiert. Unter anderem ist eine Initiative für mehr Transparenz bei den Banken geplant, wie SP-Präsident Löwra ankündigte. Beispielsweise sollten die bürgerlichen Parteien offenlegen müssen, wenn sie von der Finanzbranche unterstützt werden. Die pädagogischen Hochschulen der Schweiz wollen, dass Studentinnen und Studenten mehr unterrichten. Dies würde den akuten Lehrermangel entschärfen, schreiben sie in einer Mitteilung. Weiter schlägt die Konferenz der Lehrerausbildung zum Beispiel Kurse für Primarlehrer vor. Diese könnten zu Lehrern der Oberstufe weitergebildet werden. Zurzeit gibt es vor allem in der Deutschschweiz zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Im Kanton Zürich sind über 270 Stellen offen. Telefongespräche über das Internet werden für die Polizei immer mehr zum Problem, denn sie können kaum zurückverfolgt werden. Das schreibt das Bundesamt für Polizei, das FEDPOL, in seinem jährlichen Sicherheitsbericht. Vor allem die organisierte Kriminalität nutze die anonyme, verschlüsselte Kommunikation über das Netz. Und die Möglichkeit, auch mit dem Handy auf das Internet zu können, mache die Ortung noch schwieriger, schreibt das Bundesamt für Polizei. Der Bundesrat solle sich für die Menschenrechte im zentralamerikanischen Honduras einsetzen. Mehrere Schweizer Organisationen fordern dies in einer Bittschrift, darunter der Schweizerische Gewerkschaftsbund und die Solidaritätsorganisation Solifon. Vor knapp einem Jahr ist in Honduras der ehemalige Präsident Zelaya gestürzt und außer Landes gebracht worden. Seither würden immer wieder Gewerkschafter, Journalisten und Bauernvertreter eingeschüchtert oder gar ermordet, heißt es in der Petition. Der Bundesrat müsse sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechtsverletzungen aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Das Zuger Technologieunternehmen Comax baut in Rotkreuz 45 Stellen ab. Betroffen ist ein Teil der Solarzellenproduktion. Sie wird in die Comax-Fabrik in den USA verlegt. Das Unternehmen hat deutlich weniger Aufträge und deshalb bereits Ende letzten Jahres 15 Stellen in Rotkreuz gestrichen. 2009 machte Comax knapp 20 Millionen Franken Verlust. Auf der Lötschbergstrecke hat sich gestern spät eine Streifkollision zwischen einem Personenzug und einem leeren internationalen Autoreisezug ereignet. Einer der Lokführer wurde leicht verletzt, den 8 Reisenden im Zug geschah nichts, wie die BLS mitteilt. Die Streifkollision ereignete sich zwischen Frutigen und Kandersteg. An den Zügen entstand leichter Sachschaden, die Unfallursache wird untersucht. Wer Fußball schaut, lebt gefährlich. Dies zeigen erstmals auch Zahlen aus der Schweiz, welche die Unfallversicherung SUVA errechnet hat. Demnach gibt es nach einer Niederlage der Schweizer Nazi um bis zu 50% mehr Freizeitunfälle. Etwas weniger gefährlich lebt der Fan nach einem Sieg. Gewinnen die Schweizer, steigen die Unfälle lediglich um 30%. Die meisten Unfallopfer sind Männer, besonders häufig sind Stolperunfälle oder Schnittwunden. Die SUVA verglich die Unfallzahlen von Spieltagen mit jenen von spielfreien Tagen der letzten WM und der letzten EM.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zur zweiten Abzockerinitiative, diesmal von links, und zur Geheimwaffe der Kriminellen in der Schweiz. Dann Italien im Generalstreik. Vergogna! Vergogna! Vergogna, Schande, rufen Demonstranten zu den Sparplänen der Regierung in Rom. Toronto wird zum Weltmittelpunkt wegen dem G8-Gipfel und dem G20-Gipfel. Kritik an den Kosten und an der Organisation des Anlasses wird laut. Schlecht geplant. Kritik gibt es aber auch von den Gipfelteilnehmern. Inhaltliche Kritik. Zum Beispiel das aufstrebende Wirtschaftsland Indien will keine Bankensteuer. Um Beschränkungen von Banken geht es auch im Tagesgespräch um 13 Uhr mit dem Geschäftsführer der Bankiervereinigung, Urs Roth. Mehr dazu und zum Knüllerspiel Schweiz gegen Honduras hier im Rendezvous nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Daten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.299 Punkten, ein Minus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 35,28 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,26. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint die Sonne, über den Bergen bilden sich einzelne Quellwolken, im Süden sind gegen Abend lokale Schauer möglich. Die Temperatur reicht am Nachmittag rund 26 Grad. Auch am Wochenende bleibt es sonnig und mit rund 27 Grad sommerlich warm. Im Süden sind gegen Abend vereinzelt Schauer oder Gewitter möglich. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in beiden Richtungen stockender Verkehr.
Auch Italien muss sparen, wenn es seinen Staatshaushalt zumindest halbwegs ins Lot bringen will. Die Regierung Berlusconi hat deshalb beschlossen, 25 Milliarden Euro aus dem Budget zu streichen. Doch die Sparpläne stoßen auf Widerstand. Die größte Gewerkschaft hat zum Generalstreik aufgerufen. Aus Rom, Massimo Augustinis.
Einst legten Generalstreiks das öffentliche Leben in Italien lahm. Heute ist das nicht mehr so. Die U-Bahnen in Mailand und Rom verkehren zwar bis 14 Uhr nicht und sorgen so für ein veritables Verkehrschaos. In den Verwaltungen ruht die Arbeit. Doch alles scheint in eher geordnetem Rahmen abzulaufen. Auf der Piazza Navona in Rom haben sich wie vor ein paar Tagen schon etliche Bürgermeister aus ganz Italien versammelt.
Non vogliamo parole, vogliamo azioni concrete! Vergognatevi!
Uns fehlen die Worte, was ihr da vorhabt. Schämt euch, schreit einer aus dem Piemont und schwenkt wütend seine Bürgermeisterschärpe in den Farben der Tricolore. Tatsächlich trifft das Sparziel die Gemeinden ganz empfindlich, erklärt dieser Kassenwart aus Pesaro. In Gefahr sind unsere Sozialleistungen für die vielen Arbeitslosen, die die Krise gefordert hat. Wir unterstützen diese, da es in Italien keine Arbeitslosenkasse gibt wie in anderen Ländern. Doch das, was da auf uns zukommt, erschwert uns massiv diese Aufgabe. Fast 25 Milliarden Euro will die Regierung Berlusconi einsparen. Damit soll das galoppierende Staatsdefizit bis 2012 wieder unter die von der EU verlangte 3%-Limite gebracht werden. Alle sehen ein, es muss gespart werden. Denn sonst machen die Ratingagenturen dasselbe wie mit Griechenland und Spanien. Sie setzen die Bonität herunter. Das bedeutet, dass Italien von einem Tag auf den anderen für die Zinsen seiner gigantischen Staatsschuld gleich Dutzende von Milliarden Euro mehr bezahlen müsste, die es eigentlich gar nicht hat. Gestritten wird indes, wo gespart werden soll. Die Regierung verfügte eine lineare Kürzung in allen Ministerien, also auch in den ohnehin schon schmal gehaltenen Bereichen Bildung, Forschung und Kultur. Selbst bürgerliche Ökonomen kritisieren dies als wenig klug, da dort das Wachstumspotenzial des Landes liegt. Noch wird verhandelt, bis zu den Sommerferien muss der Sparplan verabschiedet sein, sonst drohen Brüssel und vor allem die Ratingagenturen.
Die linken Kräfte sammeln sich. Nachdem sie in Bundesbern keine Mehrheiten für eine schärfere Regulierung der Wirtschaft und der Banken gefunden haben, wollen sie ihren Kampf nun zusammen mit der Stimmbevölkerung führen. Unter anderem mit der neuen Abzocker-Initiative. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Katzenjammer genau vor einer Woche bei den Linken am Ende der Session im Bundesbern, sagte Cedric Wermuth, der junge SP-Vizepräsident.
Es war eine dramatische Session. Wir haben unsere Kernthemen verloren, und zwar massiv.
Tatsächlich wurde die geforderte Puck zur UBS-Affäre von der bürgerlichen Allianz ebenso verhindert wie eine rasche Banken- und Boni-Regulierung. Die politische Linke war am Boden, doch 7 Tage nach der verpatzten Session hat sie sich wieder gefasst und organisiert. Die Spitzenvertreter der Grünen, der SP und der Gewerkschaften traten heute vor den Medien gemeinsam auf. SP-Präsident Christian Löfra.
Ja, es signalisiert, dass mit der Entscheidung des Parlaments das Spiel nicht vorbei ist. Also wir stehen nur beim Halbzeit. Es ist den Banken gelungen, zu verhindern, dass jegliche Regulierung im Parlament erlassen wird. Jetzt müssen wir zum Volk.
Der erste Testlauf für den linken Gegenangriff findet im nächsten halben Jahr statt, wenn über das Arbeitslosenversicherungsreferendum und dann über die Steuergerechtigkeitsinitiative abgestimmt wird. Doch die SP will vor den Wahlen 2011 mit weiteren Initiativen auftrumpfen. Die Rede ist nun von einer Transparenzinitiative.
Wir wissen im Parlament, dass der Bankenlobby unglaublich stark ist und es gibt immer noch keine vollständige Transparenz zu den Interessenbindungen der Parlamentarier. Das Zweite ist die Parteifinanzierung.
Diese Geldflüsse müssten aufgedeckt werden, so Löfra. Doch nicht nur die SP wird aktiv. Der Zentralvorstand der Gewerkschaft UNIA hat vorgestern beschlossen, eine weitere Volksinitiative für eine Abzockersteuer vorzubereiten. UNIA-Co-Präsident Andreas Rieger.
Unten müssen die Leute bluten, mit weniger Löhnen, mit weniger Arbeitslosenversicherung und so weiter, und oben wird abgezockt. Und deshalb haben wir gesagt, es braucht ein Instrument, und wir wurden beauftragt, eine Volksinitiative auszuarbeiten für eine Abzockersteuer.
Was auch vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund unterstützt wird, betont dessen Präsident Paul Rechsteiner, der im Spätsommer auch öffentliche Veranstaltungen zum Thema gekaufte Schweiz starten möchte.
Das sind alles Massnahmen, die jetzt eingeleitet werden müssen. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen.
Und der grüne Parteipräsident Ueli Leuenberger ergänzt.
Welche Bewegungen wir dann zustande bringen, sehen wir, aber es ist wichtig, dass die Bevölkerung reagiert.
Ob es den linken Kräften tatsächlich gelingt, ihre Anliegen mehrheitsfähig zu machen, wenigstens in der Bevölkerung, wird sich zeigen erst bei den kommenden Abstimmungen, dann bei den Wahlen 2011.
Kriminelle sind der Polizei oft einen Schritt voraus, auch jetzt in der Schweiz, wenn es um die Nutzung des Internets geht. Was im neuesten Bericht zur Kriminalitätsbekämpfung des Bundesamtes für Polizei steht, weiß Alexander Sauter.
Im Internet boomen sogenannte soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter. Internetnutzer kommunizieren dort mit Freunden, aber auch mit Unbekannten. Bilder, zum Beispiel vom letzten Grillfest, können dort der Welt präsentiert werden. Was vielen Freude macht, bereitet der Polizei Sorgen, so sagt Michael Perler, Chef der Bundeskriminalpolizei.
Diese sozialen Netzwerke, die bilden einen Fundus für Kriminelle, die da ihre Opfer gezielt ausspionieren können, Informationen beschaffen können und so eigentlich ihre Taten noch besser vorbereiten können.
Wer zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk aller Welt mitteilt, dass er gleich 3 Wochen in den Sommerferien weilt, öffnet Kriminellen damit Tür und Tor.
Mit einer solchen Aussage bietet man natürlich schon bereits Gelegenheit für Einbrecher.
Kriminelle nutzen das Internet aber auch für die Planung. Dank bebilderten Online-Straßenkarten, wie zum Beispiel Google Street View, können Verbrecherbanden ihre Tat am Computer planen, sagt der oberste Bundeskriminalpolizist Michael Perler.
Wenn Sie heute über Internet sich ein Bild verschaffen wollen über eine Liegenschaft, dann gehen Sie auf eines dieser Kartenwerke und dann haben Sie sehr schnell eine Ansicht, wie die Umgebung aussieht, wo das nächste Haus ist und so. Und das kann natürlich, wenn man es gezielt benutzt, auch zu solchen Zwecken, also zu Einbrüchen und zu strafrechtlichen Zwecken benutzt werden.
Gleichzeitig bietet das Internet vielen Kriminellen auch Anonymität. Nachrichten können zum Beispiel verschlüsselt ausgetauscht werden. Telefongespräche übers Internet können die Strafverfolger kaum abhören. Die Ermittler hinken also der modernen Technik hinterher. Der Bund will deshalb künftig Überwachungsprogramme auf Computern von Tatverdächtigen installieren können, damit die Polizei jeden Klick eines Täters verfolgen kann. Diese Computerüberwachungspläne sind politisch aber umstritten. Kritiker befürchten einen massiven Eingriff in die Privatsphäre.
Ein Gipfeltreffen zu organisieren ist schon anspruchsvoll genug. Doch Kanada veranstaltet diese Woche gleich deren zwei, einen G8- und einen G20-Gipfel. Premierminister Harper wollte das unbedingt so. Doch viele Kanadierinnen und Kanadier ärgern sich darüber, vor allem wegen der hohen Kosten. Aus Toronto, Friedrich Steiger.
Arbeiter befestigen im Zentrum von Kanadas größter Stadt die letzten der 3 Meter hohen Zäune. An jeder Straßenecke stehen Dutzende von Polizisten mit krächzenden Walkie-Talkies. Doch martialisch wirken sie nicht. Und richtig beschaulich wirkt es, wenn die Polizei beritten patrouilliert. Seitens des offiziellen Kanadas ist so ein Gipfel ohnehin eine gute Sache.
Hosting the G8 is a pretty terrific opportunity on its own.
Eine tolle Gelegenheit, findet Claude Doughty, Bürgermeister der Kleinstadt Huntsville, 200 Kilometer nördlich von Toronto, wo die G8-Führer zuerst zu Gast sind. Der kanadische Außenminister Lawrence Cannon meint, Kanada werde den erstmaligen Doppelgipfel G8 und G20 nutzen, um seine Führungsrolle zu unterstreichen. Das bevölkerungsmäßig kleinste G8-Land ist besonders gern Mitglied im exklusiven Club. Die Kanadier selber hingegen sehen den Gipfelrummel skeptischer. Sie halten es für ausgemachten Blödsinn, einen solchen Anlass ausgerechnet mitten in einer Millionenstadt durchzuführen. Warum verlege man das Ganze nicht auf einen Flugzeugträger? Dazu kommt, dass der Regierung die Kosten aus dem Ruder laufen. Die Kanadier mögen es nicht, wenn man mit allzu großer Kelle anrichtet. Bescheidenheit ist hier eine Zier. Zwar räumt auch Oppositionsführer Jack Layton ein, Kanada organisiere einen Doppelgipfel und erst noch verteilt auf 2 Standorte, aber die Regierung habe zu schlecht geplant und zu wenig überlegt. Statt Stolz herrscht deshalb Unmut im Land, das nun 4 Tage lang das Zentrum der Weltpolitik ist.
Friedrich Steiger. Verhandelt wird am G20-Gipfel über Schuldenabbau, Konjunkturprogramme und neue Regeln für die globalen Finanzmärkte. Obwohl die Krise vorwiegend reiche Länder des Nordens getroffen hat, sollen die neuen Regeln nun für alle gelten. Das birgt Konfliktpotenzial. Maren Peters berichtet.
Globalisierung kann ziemlich gefährlich sein. Vor allem in Krisenzeiten, wenn Schockwellen in Windeseile die ganze Welt erfassen. Entwicklungsländer hätten die aktuelle Krise zwar nicht verursacht, sagt Indiens Vize-Notenbankchef Subir Gorkhan, sie litten aber unter den Folgen, ob sie das nun wollten oder nicht.
They're clearly, whether they like it or not, part of a global system. Anything that happens in the rest of the world is going to affect them.
Diese Einschätzung teilt auch David Malford, der Vize-Verwaltungsratschef der Credit Suisse. In Industrieländern werde leicht vergessen, dass die Hälfte der Weltbevölkerung überhaupt keine Finanzkrise gehabt habe, sagte Malford kurz vor dem G20-Gipfel auf einem Bankenkongress in Wien.
In the developed countries, it seems hard to find people who really realize that more than 50% of the people in the world do not live in countries that had a banking crisis.
Viele dieser Länder, vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer, hätten sich zwar überraschend schnell wieder von den Folgen erholt, sagte Malford.
Why should those countries engage in a bank tax
Aber warum sollten sich nun alle Länder auch für eine neue Bankenabgabe engagieren, fragte Malfort. Für den Großbanker dürfte dieses Plädoyer weniger neu entdecktes Engagement für Entwicklungsländer sein als ein Beitrag zum massiven Lobbying gegen eine drohende globale Bankensteuer. Dennoch, die Analyse trifft den Kern des Problems, über das an diesem Wochenende in Toronto gestritten wird. Das ursprüngliche Ziel der G20, globale Finanzmarktregeln zu beschließen, ist nur schwer durchzusetzen. Denn viele Länder wie Indien, die Türkei, Kanada oder Mexiko hatten ihren Finanzmärkten schon vor der Weltfinanzkrise strengere Regeln und Disziplin verordnet. Indien habe keine Bankenkrise gehabt, sagt Notenbanker Subir Gurkhan.
India did not have to bail out its financial sector, as was the case with many countries.
Darum gäbe es aus indischer Sicht überhaupt keinen Grund, den Banken neue Steuern aufzubrummen. Das sehen Länder wie Kanada, China oder Australien genauso, die ebenfalls ohne große Blessuren durch die Krise gekommen sind. Die G20 dürften daher bei den neuen Finanzmarktregeln nicht alles über einen Kamm scheren, warnt der Inder, sondern müssten Unterschiede anerkennen.
Recognition of differences. I think the importance of not allowing individual country priorities, objectives, compulsions.
Das dürfte die große Herausforderung der G20 sein, den sehr unterschiedlichen Ländern genug Freiheit zu lassen und dabei das große Ganze, die Zähmung der globalen Finanzmärkte, nicht aus den Augen zu verlieren. Dass es den G20-Ländern schon in Toronto gelingt, eine Lösung zu finden, ist mehr als unwahrscheinlich.
Die Schweiz, also gut, fast die ganze Schweiz wird sich heute Abend vor den Fernsehapparaten und Großleinwänden versammeln, wenn die Schweizer Fußballnazi gegen Honduras spielt. Und da fragt Beni Thornherr, soll man wirklich auf einen Schweizer Sieg hoffen? Die Postkarte.
Liebes Rendezvous, der Ball muss in seinem gesamten Umfang hinter der Torlinie sein, damit der Treffer zählt. Ein Millimeter zu wenig und die Schweiz spielt gegen Honduras unentschieden, statt dass sie gewinnt, scheidet aus und reist nach Hause. Ein Millimeter mehr und die Achtelfinalqualifikation ist geschafft und das Team und seine Betreuer, aber auch die Presse, Radio- und Fernsehleute, Journalisten, Techniker und Produzenten fliegen dann zum Beispiel nach Kapstadt. Rund 200 Personen legen dann jede 1500 Flugkilometer zurück, macht zusammen 300.000. Aus einem Millimeter sind 300.000 Kilometer geworden. Auch das ist der Einsatz, um den es heute geht bei Schweiz-Honduras. Müsste man da als Umweltschützer aber nicht auf den mangelnden Millimeter hoffen, wegen der Flugkilometer, des Kerosinverbrauchs, der Luftverschmutzung und so? Nein, denn wenn die Schweiz nicht fliegt, dann fliegen dafür einfach die Spanier oder die Chilenen und die sind viel zahlreicher und deren Umweltschutzbewusstsein wohl kaum größer als unseres. Und deshalb müssen heute auch die Grünen den Roten die Daumen drücken. Mit freundlichen Grüßen und einem kräftigen Hopschwitz aus Bloemfontein, Beni Thornherr.
Schweiz gegen Honduras, es ist das wichtigste Spiel der Schweizer Fußballer seit langem. Wenn die Schweizer Honduras mit 2 Toren Unterschied schlagen, stehen sie im Achtelfinal. Auch für Trainer Ottmar Hitzfeld ist das heutige Spiel enorm wichtig. Reto Held.
Ottmar Hitzfeld hat in seiner Karriere schon weit über 20 Titel geholt. Er ist es sich also gewohnt, ganz vorne mitzuspielen. Deshalb überrascht seine Aussage beim ersten Hinhören ein wenig, wie hoch er das Spiel heute gegen Honduras einschätzen würde.
Ja, Honduras ist vielleicht wie so ein Champions League Halbfinale.
Also ein sehr wichtiges Spiel, eines, das man nicht alle Tage spielt, eines, in dem man auch schon einiges erreicht hat und eines, in dem ein noch wichtigerer Schritt noch fehlt, der Schritt in den Final. Und genau deshalb ist es bei näherer Betrachtung eine logische Aussage.
Ja, Honduras ist vielleicht wie so ein Champions League Halbfinale.
Weil Ottmar Hitzfeld nicht, wie bei den meisten Clubs, bei denen er gearbeitet hat, den Titel als Ziel vorgegeben hat, sondern den Achtelfinal.
Wir haben ein großes Ziel, Achtelfinale zu erreichen. Und jetzt haben wir diese Chance gegen Honduras. Also ist das eine unglaublich spannende Partie für mich als Trainer.
Und eine, in der der Erfolgsmensch Ottmar Hitzfeld wieder mal ein Ziel erreichen kann, das er zusammen mit dem Schweizer Verband definiert hat. Dass er dabei ausschließlich die positive Seite dieses Spiels betont, ist einerseits typisch.
Ich freue mich auf solche Spiele, weil man kann sehr viel gewinnen.
Und andererseits auch logisch bei all seinen Erfolgen. Und noch einen Fingerzeig gibt diese kurze Aussage, nämlich wie weit der Weg der Schweiz dann wohl noch gehen wird.
Ja, Honduras ist vielleicht wie so ein Champions League-Halbfinale.
Die nächste Runde der Achtelfinal wäre demnach der Champions League-Final. Weiter geht es dann nicht mehr. Auch das letztlich eine logische Aussage. Schließlich wartet im Achtelfinal wohl Brasilien, das allen Titeln von Ottmar Hitzfeld zum Trotz natürlich der haushohe Favorit gegen die Schweiz wäre.
Reto Held aus Südafrika. An der ersten WM auf afrikanischem Boden hatten die afrikanischen Teams wenig Erfolg. Nur gerade Ghana hat es in die Achtelfinals geschafft. Und die Elfenbeinküste wird heute gegen Nordkorea wahrscheinlich ihr letztes Spiel spielen. Woran liegt es? Fehlte es den Fußballern an Patriotismus? Oder hat gar der Zauber der traditionellen Heiler versagt? Afrika-Korrespondent Rudi King.
Es ist ein schönes Erlebnis, mit den Bauern der Elfenbeinküste die Kakaopflanzungen zu besuchen. Côte d'Ivoire ist der größte Kakaoproduzent der Welt. Wir dringen in einen dichten Wald von Bananenstauden ein, die in der tropischen Hitze angenehmen Schatten spenden. Der Schatten lässt denn auch alles gut gedeihen. Yams, Maniok, Auberginen und natürlich auch die Kakaobäume. Inmitten der Pflanzungen haben die Bauern ihre Höfe angelegt. Lehmhäuser mit Strohdach, davor ein kleiner Sandplatz, sauber gewischt. In einem Tonkrug am Boden bleibt das Trinkwasser kühl. Doch während mich die Bauern über den Anbau von Kakao aufklären, trinken wir kein Wasser. Aus dem besonderen Anlass meines Besuches haben sie Palmwein herbeigeschafft. Dreimal muss ich aus dem Blechbecher trinken und jedes Mal peinlich darauf achten, jeweils die letzten Tropfen auf den Boden zu verschütten. Die Tropfen sind für die Götter bestimmt. Sie würden mir zürnen, wenn ich es nicht täte. Der Glaube an magische Kräfte ist in der Elfenbeinküste so verbreitet wie anderswo in Westafrika und überhaupt in Afrika. Vielerorts leben die Menschen ganz selbstverständlich mit Fetischen, wie mein Begleiter Ayao Antoine erklärt.
Ein Fetisch, au fait, c'est un petit Dieu que nos parents adoraient.
Ein Fetisch ist ein Gott, ein kleiner Gott, den schon die Vorfahren verehrt haben. Der Fetisch übt eine Kraft aus, eine positive Kraft, indem er die Familie schützt. Magische Kräfte, Fetische und ihre kleineren Formen, die sogenannten Grigri, spielen auch beim afrikanischen Fußball eine Rolle. Als die ivorische Nationalelf, die Elefanten, 1992 den Africa Cup of Nations gewannen, schrieben sie dies der Magie der Zauberer zu. Sie waren vom Sportministerium berufen worden, um der Mannschaft Glück zu bringen. Doch dann wendete sich das Blatt. Während Jahren gingen die Elefanten nur noch als Verlierer vom Spielfeld. Die Magier erklärten den Misserfolg ganz einfach. Sie seien 1992 für ihre Kunst nicht bezahlt worden und hätten das nationale Fußballteam mit einem Fluch belegt. Und wenn man einmal einen Fetisch für etwas Böses einsetze, werde er immer Böses hervorbringen, ergänzt mein Begleiter Ayao.
Lorsque vous l'utilisez une fois contre le prophète du mal, der Fetisch ne développera que du mal.
Ganz besonders schlecht erging es der ivorischen Mannschaft mit notabene Weltklasse-Spielern bester Clubs in Europa, als sie im Januar 2000 schon in der Vorrunde des Africa Cups ausschied. Als die Spieler in die Wirtschaftsmetropole Abidjan zurückkehrten, stand eine Militäreinheit bereit. Aber nicht zur Ehre, sondern um sie kurzerhand ins Sambakro-Militärlager abzutransportieren. Die Soldaten nahmen den Spielern Handys und Pässe ab und sperrten sie 2 Tage lang ein. Der damalige Militärherrscher hatte dies angeordnet. Er hatte befunden, das Team habe jämmerlich abgeschnitten und habe eine Lektion in Patriotismus, Bürgersinn und Sportlichkeit verdient. Zum Glück für das Team ist der Militärdiktator nicht mehr. Er wurde ermordet. Und das Sportministerium hat sich im Jahr 2002 bei den Zauberern entschuldigt und diese endlich auch finanziell entschädigt. Der afrikanische Fußballverband aber hat inzwischen von dem Zauber auf dem Spielfeld die Nase voll und diesen kurzerhand untersagt.
Der Bericht unseres Afrika-Korrespondenten Rudi King.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.